Guten Morgen, ich hoffe, ihr hört mich. Die am Stream, bisschen Entschuldigung, wir sind sehr leise. Dreht schön auf, damit ihr uns auch hören könnt. Wir basteln noch dran. Ja, das Thema hat Silke ja schon gesagt. Und ich habe mit einem anderen Vers angefangen, der mich überhaupt auf diese Idee brachte. Im Markus-Evangelium 3, Vers 21 lesen wir: Als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn, Jesus, ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die Familie von Jesus glaubt, dass Jesus von Sinnen ist. Und das hat die Luther- und die Einheitsübersetzung ganz harmlos gesagt. Als ich das gelesen habe, war das für mich eher so eine Breaking News, die ich in verschiedenen Übersetzungen nachgeguckt habe. Die gute Nachricht, die sagt, Jesus ist verrückt. Und die Bibel im einfachen Englisch schreibt von, he is off his head. Und in der lateinischen Vulgata steht sofort, er macht Furore. Also, was ist da eigentlich los? Was denkt die Familie von Jesus da über ihren Sohn? Es gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man so einen Text liest, wie man da dran geht. Man kann es einfach glauben, so wie einen brennenden Dornbusch oder wie eine Geburt von hochbetagten Eltern wie Abraham und Sarah. Oder man versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Und dafür habe ich mich entschieden und daran möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen. Was hat die Angehörigen von Jesus dazu gebracht? Ich nehme an, es waren Maria und seine Brüder und Schwestern. Der Josef war wohl nicht mehr da. Was hat sie dazu gebracht, zu glauben, dass Jesus verrückt ist? Die vordergründige Ursache, die lesen wir in dem Vers davor. In Markus 3, Vers 20 steht, Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er nicht einmal essen konnte. Wieso passiert das Jesus, dass er sich selbst und auch die Jünger, die so um ihn herum waren, so vernachlässigt? Und das könnte daran liegen, dass Jesus sich an die Jahreslosung von 2022 hält, die er selber an anderer Stelle gesprochen hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So handelt Jesus. Ist uns noch ganz klar. Aber ich glaube, der eigentliche Grund, der liegt noch tiefer. Beim Nachdenken stolperte ich über die diesjährige Jahreslosung. Die stand so plötzlich hinter dem Text. Alles, was ihr tut, weiß es noch jemand? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das sagt zwar der Paulus im Brief an die Korinther, Kapitel 16, Vers 4, aber ich bin mir sicher, Jesus hätte es genauso ausgedrückt. Und da kam ja so die Antwort, was die Familie wohl gedacht hat. Könnte es sein, dass sie gedacht hat, Jesus handelt ganz ohne Verstand, aber in Liebe. Und dann kommt der Schutzreflex der Familie, jetzt müssen wir mal davor schützen, Dummheiten zu machen. Manchmal denken wir das ja auch, wenn wir Verliebte sehen. Dann wollen wir sie vor verstandlosen Aktionen schützen, irgendwas zu machen, was wir für seltsam oder für falsch halten. Und ja, das sagen wir auch zu rosarot Verliebten manchmal. Mensch, setz doch mal deinen Verstand ein, wie ihr da handelt. Und das ist jetzt die Überlegung, wie ist denn Gottes Liebe? Deswegen, bevor wir uns jetzt mal nochmal die Situation vor Augen führen, würde ich gerne einmal darüber nachdenken, wie denn Gottes Liebe aussieht. Und Gott weiß, dass wir gar nicht, glaube ich, in der Lage sind zu verstehen, wie er liebt, wie seine Liebe ist. Und deswegen hat er uns einige Beispiele gegeben, damit wir erahnen können, also ich will jetzt nicht sagen verstehen, aber damit wir wenigstens mal erahnen können, wie Jesus oder wie Gott uns liebt, was sein Konzept dahinter ist. Und deswegen, das ist meine Überzeugung, hat er so in die Schöpfung, in der Art und Weise, wie wir so sind, viele Beispiele eingebaut, damit wir erfahren können, ein kleines Stückchen, ein Ausschnitt daraus, wie seine Liebe ist. Gucken wir mal an, was er alles so eingebaut hat. Das Erste, was einem auffällt, ist die Liebe zu Kindern. Das erleben wir im Moment ja hautnah, wie ein Kind Menschen verändert durch unseren Enkel, wie Eltern ihr ganzes Leben umgestalten, um alles zu tun, um irgendeinem kleinen Wurm dem Staat in das Leben zu gehen. Und was hat der Wurm dafür getan? Nix. Er ist nur da. wenn die Uroma plötzlich auf dem Teppich krabbelt, wenn es eigentlich egal ist, ob einem so ein warmer Strahl plötzlich über die Hose läuft, wenn Eltern nachts aufstehen oder behaupten, glücklich Windeln zu wechseln, wenn vor allen Dingen die Männer in der Familie, angefangen von dem neuen Papa, ich hoffe, ich darf das sagen, von der ersten Sekunde im Krankenhaus einfach begeistert war oder verzaubert und bis heute ist, bis hin zum Uropa, der sich im siebten Himmel glaubt, nur weil so ein kleiner Knirps ihn anlacht, dann hat das mit Verstand, glaube ich, recht wenig zu tun. Ein Verhalten aus Liebe. Und es ist ja unfassbar, was da mit unserem Verhalten manchmal auch so liebt, da passiert. Wir sehen das ja auch hier in der Gemeinde, da krabbeln ja auch manchmal so ein paar kleine Knirpse rum und es macht uns richtig Spaß und so mancher denkt auch an andere Zeiten plötzlich wieder und man verhält sich plötzlich anders. Ich sehe gerade so einen kleinen Knirps da und eine glückliche Mama dabei. Und das liegt nicht daran, dass man nachts so besonders gut geschlafen hat. Ich saß vor Jahren hier in Schwerte in einer Klinik mit einem Drogendealer zusammen und wir beteten für seine Verhandlung. Und dann kam er ins Schwärmen und sagte, also wenn ich hier rauskomme und dann eine Familie kriege und ein Kind, also das werde ich hegen und pflegen. Da werde ich mit ihm Ausflüge machen. Ich werde ihn auf gute Schulen schicken und immer da sein für das Kind. Ein Kind, das es noch gar nicht gab, das nicht mal geplant war. Und ich befürchte auch, vielleicht wird es auch nie geben. War schon geliebt. Und ich saß da als jemand, der dachte, ich helfe mal hier ein paar Leuten und wurde plötzlich beschenkt mit dieser Idee, wie Jesus Menschen liebt. Bevor sie da waren, teilweise bevor sie geplant waren, hat Jesus schon darüber nachgedacht, boah, da ist jemand, den werde ich ganz, ganz lieb haben. Eine Vorstellung, auf die man eigentlich nur kommt, wenn man das mal erlebt hat. Dafür hat Gott uns diese Beispiele gegeben. Im zweiten Buch Mose finden wir das Beispiel der Mutter von Mose, die ihr Kind so sehr liebt, dass sie es abgibt. In Markus wird von Jairus erzählt, der sich bis zu Jesus durcharbeitet, nur um seine Tochter zu retten. Und in Matthäus gibt es eine Mutter, die ihre Tochter hat, die geplagt wird und die das Gleiche macht. Also Eltern tun eine ganze Menge dafür. Welchen Einblick gibt Gott uns hier in die Liebe, die er hat? Ist es nur ein Ausschnitt zu Kindern, aber es ist immerhin ein wahnsinniges Beispiel von Gottes Liebe. Und sie funktioniert ja auch immer, zu jeder Zeit, in jeder Kultur sind Menschen großgezogen worden und es hat irgendwie funktioniert, auch in Zeiten, wo es sehr schwierig ist, Kinder zu bekommen. Und im Alten Testament gibt es ganz viele Stellen, in denen Gott von seinem Volk wie von einem Kind spricht, das er gestillt hat, das er großgezogen hat, das er erzogen hat, das er geliebt hat, wie Eltern seiner Kinder. Wenn nachts um 3 das Telefon klingelt und ich aufstehe und mich sofort aufmache, dann hat ein Freund angerufen. Ein Freund, dem man nichts übel nimmt, und für den man alles tut aus Freundschaft. Ein Aspekt von Liebe, der viel auch von Vertrautheit und von Langfristigkeit, von gewachsener Liebe spricht. In einer Geschichte vergleicht sich Jesus mit einem Freund, der nachts anruft und Gott mit einem Freund, den man nachts anruft, um ein Brot bittet und der sofort aufsteht und das tut. Lieben ohne Verstand, halt aus Freundschaft. Und Freundschaft zeigt viele Aspekte dieser Liebe Gottes. Freunde oder Freundinnen, die ich habe, da tue ich eine ganze Menge für. Jonathan und der spätere König David, die eigentlich Feinde sein müssten, haben sich verbrüdert als Freunde auf Leben und Tod. Und Jesus gibt seine Lehren erstmal seiner Freundesgruppe, seinen Jüngern wieder. Und Paulus, der zieht auch nicht durch die Welt alleine, sondern mit seinem Freund Timotheus. Ja, die Liebe von Kindern zu ihren Eltern, sie vertrauen ihre Eltern einfach von Geburt an. Einfach, weil es die Eltern sind. Viele von uns sind große Kinder und haben betagte Eltern. Eltern, die manchmal schwierig sind. Vielleicht sind wir selber ja auch manchmal schwierig, wer weiß. Aber durch die Liebe, die entstanden ist, die ich habe, ist es eigentlich gar keine Diskussion. Man nimmt einiges in Kauf für seine Eltern aus Liebe. Und das ist teilweise Gesetz und nicht diskutierbar. Selbst wenn die Eltern es teilweise gar nicht mehr wollen oder gar nicht mehr mitbekommen, was ja vorkommt, sorgen Kinder trotzdem dafür. Teilweise mit richtig mächtigem Aufwand. In der Bibel wird berichtet, wie Jesus noch am Kreuz dafür gesorgt hat, dass seine Mutter Maria durch den Jünger Johannes nach seinem Tod versorgt wird. Altenpflege pur. Und im Alten Testament sorgt sich Josef als Chef der ägyptischen Kornkammern in der Hungersnot für seinen Vater. Ja, die Liebe unter Geschwistern. Eine Verbundenheit, die wir sprichwörtlich mit Blut ist dicker als Wasser bezeichnen. In der Bibel gibt es ein zerstrittenes Bruderpaar, das wir bis heute noch als negatives Beispiel verwenden, Jakob und Esau. Aber auch die treibt es später wieder zusammen, sich zu versöhnen. Eine spannende Geschichte erzählt im 1. Mose 33, die zeigt, dass sich die Verbundenheit oder die Liebe unter Geschwistern immer wieder neu aufbauen lässt und entstehen kann. Sogar Josef, der von seinen Geschwistern fast ermordet, dann aber nur in Anführungszeichen verkauft wurde, sorgt später für sie, verzeiht ihnen das Angetane. Solche Handlungen entstehen nicht auf dem Reißbrett nach Effektivität und Verstand. Das kann nur aus Liebe passieren. Aus Liebe in der Familie, Geschwistern oder Eltern, da kann man sich verlassen. Verlässliche, gesicherte Liebe. Auch ein wichtiger Aspekt der vertrauten Liebe. Ja, und natürlich das generelle Sinnbild von Liebe, die Liebe zu einem Partner oder Partnerin. Und da sieht man ja schon auf dem Bild, dass der Verstand nicht unbedingt die Quelle der Geschichte hier ist. Was wir alles tun, wenn wir die rosa Brille aufhaben, ich glaube, das haben viele schon erlebt und das hat nichts mit Verstand zu tun. Aber was passiert da eigentlich, wenn ich so verliebt bin? Ich tue alles, was für den anderen gut ist. Ich nehme ihn plötzlich in den Fokus oder sie. Ja, was tut man nicht alles, damit er oder sie fröhlich, glücklich, überrascht, was auch immer ist. Diese rosa Brille kann die Welt verändern. Man stellt sich selber hinten an. Der Verstand ist manchmal ausgeschaltet, im positiven wie im negativen Sinn, denn es ist verwirrend. Und es ist so verwirrend, dass es seit Menschengedenken tausende von Liedern und Gedichten gibt, die darüber geschrieben werden, was denn alles passiert, wenn Sachen in Liebe geschehen. Reinhard May singt da Land unter der Himmel, Kiel oben die Welt. Also alles ist irgendwie anders. Und auch Gott gebraucht dieses Bild für sich. Er redet an ganz vielen Stellen von seinem Volk wie eine Braut, für die er alles getan hat, für seine Braut und dass er sich freut auf seine Braut. Ein wirklich sehr spannender Aspekt. Und all diese Beispiele illustrieren verschiedene Aspekte von Freundschaft, von Loyalität, von Liebe, von gegenseitiger Unterstützung, auch in schweren Zeiten sich aufeinander zu verlassen. Alles Aspekte, wie Gott liebt. Und das zusammenzusetzen, ist vielleicht gar nicht so möglich, aber es zeigt, wie Gott sich das gedacht hat mit der Liebe. Denn es gibt ja ganz viele Sachen, die dabei passieren. Die Liebe wächst. Auch das kann bei uns in der Gottesliebe passieren. Ja, die Kindesliebe ist plötzlich da, von einer Sekunde auf die andere Sekunde, ohne Vorbereitung. Ein spannender Aspekt. Die Liebe der Geschwister untereinander, da habe ich mir meinen Partner gar nicht oder meine Partnerin ja gar nicht ausgesucht. Die sind plötzlich da oder die sind da. Und trotzdem ist da ein Band, das man sich nicht erklären kann. Ich weiß, dass alle diese Beispiele nicht jeder erlebt hat und auch nicht jeder erleben kann. Manche kann man sich vielleicht nur vorstellen, manche kennt man aus Geschichten. Aber von der Idee her sind sie alle da. Zu der Liebe unter Partnern, Partnerin brauchen wir ja vielleicht nicht so viel sagen. Und bei Eltern fußt das auch viel auf Vertrauen, auf ein gewachsenes Vertrauen. Keine Diskussion. Die absolute Überzeugung, dass alles, was die Eltern tun, gut ist. Und wenn ich zu den Eltern, zu den alten Eltern, ist vieles der Liebe auch verbunden mit einer großen Dankbarkeit. Liebe und Dankbarkeit gehören auch viel zusammen. Und all das sind Beispiele für die Liebe, wie Gott sie ausübt. Alles unvollständige Beispiele, aber sie fangen an, ein Bild zu bauen, wie Gottes Liebe sein könnte. Ein Stückchen ist das alles Beispiele, die wir zur großen Liebe zusammensetzen sollen. Und so stand es ja auch in der Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So war Jesus unterwegs. So hat er gehandelt, so hat er sich benommen. Und das hat seine Familie ja irgendwie anders bewertet. Erinnern wir uns nochmal, sie hat ja eher gesagt, er ist von Sinnen oder er ist verrückt. Davor müssen wir ihn schützen. Wovor mussten sie ihn eigentlich schützen? Den Verstand zu verlieren? Verrückt zu sein? Warum ist das Tun aus Liebe anders als das Tun aus Verstand, jedenfalls bei uns? Und wie ist das bei Jesus gewesen? Ist das nochmal gegenläufig? Benutze doch deinen Verstand, sagen viele, die Kinder haben, die sich irgendwie anders benehmen und rosa durch die Gegend laufen. Benutze doch mal deinen Verstand. Ja, und wir kommen der Frage näher, warum Verstand und Liebe manchmal so gegenläufig sind, wenn wir uns noch eine Jahreslosung angucken vom letzten Jahr. Da steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, da kommen wir auf die Spur, was bei Liebe anders ist, als wenn wir am Reißbrett unseren Plan machen. Der Fokus, den Gott hat, der ist plötzlich auf was, auf anderen. Der Fokus von jemand, der liebt, ist beim anderen, nicht bei mir selber. Der große und mächtige Gott, der sieht mich. Und da stellt eine ausgestoßene Frau fest, dass dieses ein besonderes Kennzeichen von Gott ist. Also, ja, ein Liebender, der denkt nicht an sich, der denkt an das Gegenüber. Muss ich dann also abwägen, was ich mache? Denn ich sag mal, Jesu Handeln in Liebe, das ist ja in einer Zeit, in der wir leben, wo eigentlich America first oder Achtsamkeit bis zum Egoismus, nationales Interesse, Gewinnrechnung, der regierende Verstand unterwegs ist, ist dieses Handeln aus Liebe ja doch eine Revolution eigentlich. Jesus, um noch zur Situation am Anfang zurückzukommen, ist also in einem Haus und predigt und beschäftigt sich mit den Menschen und vernachlässigt sich selber. Wägt er ab zwischen Verstand und Liebe an der Stelle? Ich glaube, nein. Jesu Verstand ist Liebe. Ich glaube, hier kommen wir an die Stelle, wo liebevoll leben, unser Motto ja auf dieser Gemeinde, geprägt wird, wenn der Verstand schon die Liebe durch Liebe beeinflusst ist. Wenn wir einfach Liebe in den Verstand bringen. Und glücklicherweise müssen wir das nicht machen. Glücklicherweise bietet Gott uns das ja an. Und da gibt es auch wieder eine schöne Jahreslosung von 2017. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist die Idee, wie ich dahin komme. Ich muss mich nicht anstrengen und irgendwie überlegen, Verstand oder Liebe, sondern ich darf darum beten, dass Gott mir einen Geist schickt, dass Gott mir ein neues Herz gibt. Gottes Liebe und Nächstenliebe und Eigenliebe, der Dreiklang des Doppelgebotes, der kommt zusammen, wenn ich mir ein neues Herz schenken lasse und mir einen neuen Geist geben lasse. Der Geist Gottes will in uns wirken. Da werden wir achtsam. Was sagt mir mein Gott? Was sagt mir mein geschenktes Herz? Jesus war immer voll für den da, der ihm gegenüberstand. Da ist er nicht mal zum Essen gekommen. Aber er war auch alleine unterwegs, hat auf sich geachtet und er war auch ganz viel im Gebet unterwegs mit seinem Vater. Und ich glaube, das ist genau das, was wir an der Stelle tun dürfen, tun sollen. Bitten um den Heiligen Geist, beten für ein neues Herz, damit mein Verstand von Liebe geprägt ist. Nur auf diese Art und Weise, im Passiv, Gott schenkt mir ein Herz, ich werde geprägt, bin ich in der Lage, dahin zu kommen, wirklich liebevoll leben, aus Liebe leben zu können. Und das ist die Gnade, um die wir beten dürfen. Jetzt ist natürlich, das wissen wir aus Erfahrung auch von Liebenden, jetzt ist natürlich so eine einmalige Änderung, bums, da hat's geknallt, nicht immer so ausreichend. Jesus stellt fest in Offenbarung 2, Vers 4, eins habe ich an dir auszusetzen, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Sowas passiert. Und das ist auch der Grund, warum wir täglich und wirklich täglich immer wieder diese Bitte brauchen, schenk mir ein neues Herz. Warum Gebet so wichtig ist, das Verbundensein mit Gott zusammen. Denn dann sind wir mit dem Herrn zusammen, der in Jeremia 31, Vers 3 das überschreibt und sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Gott hält das durch und darauf dürfen wir uns verlassen. Darauf können wir in unserer Gebetszeit, in unserer Ruhezeit tanken, um dann im Alltag, sage ich jetzt mal, in dem, was uns so unterwegs passiert, auch wirklich diese Liebe zu behalten. Denn sein Sohn bestätigt es auch nochmal, Johannes 15, Vers 9, so sehr wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in mir in dieser Liebe. Und das ist ein langer Weg, das auch zu lernen. Also bis man so weit ist, dass man auch eine Fußwaschung von Jesus zu verstehen, ich glaube, das ist schon sehr viel Erfahrung von Liebe, um festzustellen ist. Aber an der Stelle,